Ja, hallo meine Herren. Wir sind immer noch bei dem Thema unseres Priesterdienstes. Ja. Wir haben darüber schon die letzten Wochen gesprochen und dann da kam ein sehr guter Punkt heraus, den wir auch noch weiter ausführen wollen. Was ist eigentlich der Kern dieses Priesterdienstes? Was ist das Wesentliche, wenn man so ein bisschen schaut, vor allem im Alten Testament, die Beschreibung, was die Priester zu tun hatten und so, da gibt es ja viele Dinge, ja, das kann man, gibt es wirklich viele Kapitel darüber und auch gar nicht so einfach, ne? Das kann ich zum Beispiel gar nicht jetzt auswendig alles sagen, was das alles ist, aber es gibt einen Kern und der ist erstmal wichtig, dass wir nicht abgelenkt sind von vielen anderen Aktivitäten. Die Frage ist immer, was ist der Kern des Priesterseins? Und das kam wirklich gut raus. Der Kern ist, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Ja, wir haben das gelesen, als Mose in der Wüste dieses Zelt aufgestellt hat, wo dann auch und die Priester berufen wurden und wo das alles stattfinden sollte, er nannte dieses Zelt, Zelt der Begegnung. Wir kennen es oft unter dem Begriff Stiftshütte, aber das war wieder ein Begriff, der wenig aussagt, aber man kann es wörtlich übersetzen, es ist Zelt der Begegnung. Ja. Wo, und dann heißt es, jeder, der Gott sucht, sollte dorthin kommen. Denn dort war die Gegenwart Gottes. Und das macht eigentlich wirklich deutlich, was auch Gottes Herzensanliegen war, als er diesen Priesterdienst eingesetzt hat, als er dieses Zelt der Begegnung aufstellen ließ. Sein Ziel war, einen Weg zu schaffen, wie der Mensch wieder zu ihm kommen kann. Weil das haben wir jetzt heute Morgen auch schon gehört, diese Gemeinschaft mit Gott wurde gestört. Ja. Eigentlich wollte Gott von Anfang an, dass der Mensch in einer engen Gemeinschaft mit ihm lebt. Wir sind dafür geschaffen. Aber mit dem Moment, wo der Mensch ja, Gottes Gebot übertreten hat, den vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat, wir haben darüber schon gesprochen, weil das passt eigentlich sehr gut, ja, mit dem Wort. Da kam ein Element rein in den Menschen, wo er sich von Gott entfernt hat, wo diese Gemeinschaft mit Gott zerstört wurde. Ja, ich wiederhole es vielleicht nochmal kurz, dieser Baum, Erkenntnis von Gut und Böse, das klingt so gut, aber die List des Teufels war, er hat eigentlich den Menschen damit gesagt, wenn du das nimmst, dann wirst du selber wie Gott sein, du wirst unabhängig von Gott. Und die List war, das hat der Mensch gar nicht kapiert, dass es ihn von Gott trennt. Und dass das sein Tod bedeutet. Ja, das bedeutet unser Tod. Das fand ich sehr gut, wie das heute das Beispiel von der Rose. Ja? Oder das Wort sagt ja, Jesus als der Weinstock, wir sind die Reben. Ja? Aber die Rosen haben wir öfters, die Blumen auf dem Tisch. Ja? Du schneidest es ab. Im Moment sieht es noch schön aus, aber der Tod ist bestimmt. Es bedeutet den sicheren Tod. Du bist abgeschnitten von deiner Quelle. Das heißt, du stirbst. Und vielleicht stellst du noch jemand schön auf den Tisch. Du denkst, ja wunderbar, wir alle bewundern dich. Aber du bist tot. Es ist schlimm. Es ist eine List des Feindes. Er will uns aus dieser Gemeinschaft immer trennen. Und er verpackt es schön, aber sein Ziel ist, dich zu trennen von der Gemeinschaft mit Gott. Und es bringt dir den Tod. Und da dürfen wir uns von keiner schönen Verpackung täuschen lassen. Ja. Der Baum sah gut aus, war lecker, ja. Ach, begehrenswert, Einsicht zu geben. Ich kann alles selber entscheiden, ist das nicht schön? Ich bin mein eigener Herr, ich entscheide alles für mich, muss nach keinem Gott mehr fragen. Viele finden es attraktiv. aber es ist ihr Tod. Oh, Herr Jesus, ja, und Gott will uns zurückbringen. Und aus diesem Grund, dort kam ein Element in den Menschen, was ihn von Gott getrennt hat. Und deshalb war auch in diesem Heiligtum, das Mose aufgestellt hat, gab es da immer noch eine Trennung. Es hieß zwar das Zelt der Begegnung, aber so richtig rangekommen sind die Menschen gar nicht. Ja? Da war vor dem Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart war, war ein Vorhang. Und selbst die Priester hatten in der Regel nicht diesen Zugang. Ja? Da war immer noch eine Trennung da. Und das haben wir auch gesprochen. Da gab es nur einmal im Jahr eine Person, der Hohepriester durfte einmal in diese Gegenwart kommen. Und das ist eigentlich ein schlimmer Zustand, wenn die Gemeinschaft mit Gott so begrenzt ist. Und du, also wir hätten zu der Zeit gelebt, wir wären so weit weg, ja. Weder Hohepriester noch Priester noch vom Stamm Levi noch von Volk Israel, irgendeiner aus den Nationen irgendwo, wo ist unser Zugang? Es ist eigentlich schlimm und das ist auch, was der Epheserbrief mal sagt, ja, wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. O Herr, aber umso mehr muss uns das eigentlich berühren und das hat mich letztes Mal auch beeindruckt. Der Wilfried hat ja so einen beispielhaften Vorhang mitgebracht und hat den vor unseren Augen zerrissen. Ja. Und hat das eigentlich versucht plastisch zu machen. Es steht in der Bibel, mit dem Tag, wo Jesus gestorben ist, sogar in dieser Stunde, genau in diesem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist, dieser Vorhang zerrissen. Und für die Priester, die da täglich reingegangen sind in das Heiligtum und sich um den Leuchter gekümmert haben, die hatten ja nie den Zugang und plötzlich ist der Blick frei. Du siehst auf die Lade Gottes, du siehst seine Herrlichkeit. Ja. Ich müsste eigentlich jetzt sterben, müssten sie sich fragen. Ja. Wie darf ich das jetzt plötzlich, habe ich jetzt plötzlich dann Zugang? Ja, Amen. So groß war das, was der Herr vollbracht hat. Ja, diese Trennung, die von Adam und Eva ab begonnen hat, die hat an der Stunde, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, wurde diese Trennung überwunden. In dem Moment gab es einen neuen und lebendigen Weg für uns, hineinzukommen ins Allerheiligste. Und der Hebräerbrief sagt es nicht umsonst, er ermutigt, benutzt Freimut, ja? Kommt vorwärts. Es ist gar nicht so selbstverständlich, ja? Für jemanden, der eigentlich immer gedeckt war, ich muss Gott fürchten, eigentlich kann ich da gar nicht hinkommen, sondern ich kann so einfach in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Ich glaube, selbst bis heute, viele Menschen, die eigentlich ja, durch religiöse Riten geprägt sind, die sehen noch nicht, welchen Zugang wir haben. Ja, bis heute ist es für viele Menschen irgendwo immer noch so verschleiert. Obwohl sie vielleicht Gott glauben und für an Gott glauben und fürchten, welchen Freimut wir haben in die Gemeinschaft mit ihm. Ja, dass wir das nutzen und wirklich hineingehen. Und das ist eine gute Ermutigung. Ja. Und darüber möchte ich auch weiter sprechen. Und in dem Zusammenhang hat mich der erste Johannesbrief beeindruckt. Sogar noch mehr als nur das Kapitel 1. Ich habe noch ein bisschen weiter gelesen, das hängt alles zusammen. Ja. Hier wird zwar nicht Priester erwähnt, oder Heiligtum oder so, ja. Aber der Kern der Sache ist der gleiche. Und darum geht es uns ja, ja. Es ist, das Priestertum ist eine Beschreibung, aber Johannes beschreibt es, finde ich, sogar noch viel direkter. Deshalb lass uns ein bisschen in die Verse reingehen und es anschauen. Johannes beginnt auch damit, 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war. Er beginnt sogar von Anfang an. Er beginnt sogar bei Menschen. Was war von Anfang an? Ja, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das, was er hier beschreibt, wir haben gehört, wir haben gesehen, beschaut, wir haben betastet. Was ist das? Vom Wort des Lebens. Johannes hat das Wort des Lebens nicht nur gelesen. Gelesen, gelernt, ja, wie alles gut, ihr das, wie du das heute bezeugt hast. Ne? Manchmal hast du einen Bibelleseplan, das der hinterher, dass ich immer mein Kapitel oder sogar mehr jeden Tag lese, durch meinen Plan auch durchkomme, dann habe ich gelesen. Habe vielleicht auch was verstanden oder dazugelernt. Aber das war nicht der Umgang, den Johannes mit dem Wort hat. Ja? Er sagt hier, was wir gehört haben. Da hat jemand gesprochen. Das ist schon, da ist eine Gemeinschaft da. Hören, da muss jemand reden. Da gibt es eine Gemeinschaft. Sehen, dann ist sogar ein direkter Kontakt. Wenn ich nur höre, dann kann es auch noch am Telefon sein. Das ist noch eine entfernte Gemeinschaft. Aber er sieht auch. Er ist nahe, in der Nähe dieses von Gott. Ja? Und dann reicht es nicht nur hören und sehen, sondern sogar beschauen. Er nimmt sich Zeit. Er möchte es besser kennen. Betasten. Das ist noch der nächste Kontakt, sogar direkter Kontakt. Ja? Das ist so eine enge Gemeinschaft. Da lässt man sogar gar nicht jeden gerne ran. Ja? Wenn du jemanden dich betastest. Das ist so ein intensiver Umgang. Und es ist eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit Gott, die er hat im Wort des Lebens. Das ist wunderbar. Er zeigt eigentlich, was er gehört hat von den Lebendigen. Von ihm heißt es sogar, er lag an der Brust Jesu. Ja. Er war der Jünger, der die engste Gemeinschaft mit Jesus gepflegt hat. Es hat ihm nicht nur gereicht hier, ich sitze im Kreis mit den Jüngern irgendwo hinten. Der wollte direkt an der Brust Jesu liegen. So hat er die Gemeinschaft mit Jesus geschätzt, von Anfang an. Er kannte den Herrn, würde ich sagen, am allerbesten. Er hat, auch wenn du sein Evangelium liest, er beschreibt so wunderbar den Herrn, wie es eigentlich kein anderer so beschreiben konnte. Weil er in dieser engen Gemeinschaft mit Jesus war. Timo, ist mal an der Brust Jesu gelegen. Ja, wenn du das Wort gelesen hast, dass du mal dein Ohr an die Brust Jesu legst und dann hörst, wie schlägt eigentlich sein Herz? Ja, wann schlägt es mal lauter und stärker? Dann ist es ruhig, ja? Wirklich? Ha? Ja. Leg jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Aber ja, ich denke, so ein Wunsch zu haben, ich will diese Nähe zum Herrn. Ja, und er sagt das vom Wort des Lebens. Lob den Herrn. Er sagt nicht nur von Jesus, er sagt das Wort des Lebens, weil Jesus ist dieses Wort des Lebens. Und das zeigt mir, ich habe heute auch diesen Weg. Das Wort des Lebens habe ich heute immer noch. Ich halte es in meiner Hand. Und ich will es nicht nur lesen, ich will in diese Gemeinschaft mit dem kommen, der dieses Wort wirklich verkörpert, mit meinem lebendigen Herrn. Und dann sagt er was Wunderbares, er sagt, das Leben ist offenbart worden. Was er dort empfangen hat, war nicht eine Lehre. Ah, jetzt weiß ich genau, wie man die Bibel verstehen muss, jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Er hat ein Leben gesehen, als Leben offenbart bekommen. Und ja, das Leben, das beim Vater war. Und das hat er gesehen und bezeugt und auch weiter verkündigt. Ja, der Herr will uns dieses Leben offenbaren. Mit dem Herrn in der Gemeinschaft zu kommen, ist wirklich Leben. Und da stimme ich zu, jetzt komme ich noch zurück auf dein Zeugnis, Iris. Manchmal geht es mir auch so, selbst wenn ich dein Wort lese, manchmal, ich lege es sogar zur Seite und habe weiter Gemeinschaft mit dem Herrn. Es ist eine Berührung, aber ich bin da nicht einfach nur ein Schema, ich lese jetzt irgendwie, ich muss meine Verse lesen, sondern ich will in diese Gemeinschaft kommen. Manchmal einfach nur den Herrn jetzt mal anzuschauen. Und dort dem nachzugehen, wo du Leben gehörst und Leben offenbart wird. Das ist wunderbar. Und dann sagt er weiter, ja, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auf euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und Vers 4 sagt er noch, und diese Dinge schreiben wir, damit unsere Freude völlig gemacht werde. Johannes wollte nicht alleine nur diese Gemeinschaft genießen. Oder das hat er 2, 3, die haben das auch, wunderbar. Es war seine größte Freude zu sehen, wie noch mehr Menschen auch in diese Gemeinschaft kommen. Und ich muss auch sagen, das ist für mich auch die schönste Freude in der Versammlung. Wenn ich hier den Herrn berühre und dieses Leben schmecke, das freut mich. Es ist wirklich eine Freude. Aber wenn ich sehe, dass wir alle diese Gemeinschaft haben und ich merke sogar jemand, der vielleicht noch nicht so drin war, kommt auch mehr hinein und schmeckt und berührt den Herrn und bringt es zum Ausdruck. Also das macht meine Freude völlig. Ja. Wenn wir, ja, die Gemeinde ist ein Ort, wo wir diese Gemeinschaft pflegen und wo das der Wunsch ist, dass wir alle in diese Gemeinschaft kommen. Und das ist die höchste Freude. Ja. Ich war heute in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit allen Geschwistern hier. Wir hatten so eine Gemeinschaft. Ich erinnere mich letzten Freitag in der Hausversammlung, das habe ich sehr genossen. Ich hatte den Eindruck, wir alle waren in dieser Gemeinschaft. Und das ist wunderbar. Weil ich meinte eigentlich nur das Mal davor, wo wir, Christina, wo wir bei euch waren, das hat mir so gefallen, ja. Da waren auch Geschwister da, die sonst nicht auch so viel vielleicht bezeugen und verkündigen. Und ich war so froh, dass ich mich geübt habe, mich ein bisschen mehr zurückzuhalten. Nicht zu viel, damit wir alle Gemeinschaft haben können. Und wenn das der Ausdruck ist, das ist die schönste Freude, die wir haben. Amen. Ja, und dann möchte ich weiterkommen zu dem Abschnitt hier, wo er dann sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Bisher war alles so schön und positiv. Aber jetzt kommt ein Punkt, der auch sehr wichtig ist. Dass wir wirklich diese Gemeinschaft haben. Dass wir nicht nur sagen, ja, ich hatte Gemeinschaft mit Gott. Manchmal sagen wir das schnell. Die Frage ist, haben wir sie wirklich? Und hier gibt es einen sehr wichtigen Punkt, auch was ist unser Wandel? Ja. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, geht es auch um unseren Wandel. Wie ist unser Wandel? Und was mich hier freut, ist, unser Wandel muss nicht fehlerlos sein. Ja. Also, oder andere Worte, hier spricht er auf den Punkt der Sünde an. Es ist nicht so, dass es in unserem Wandel, darf mir keine Sünde passieren. Ja? Sonst, nein, er sagt sogar, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Er sagt sogar, wenn ich sogar vorgebe und glaube, also gut, ich habe Gemeinschaft mit Gott, denn ich habe keine Sünde, das ist sogar ein Selbstbetrug. Er sagt es nicht so. Er will nicht, dass wir sündigen, und wir sehen, durch die Sünde kam auch die Trennung. Ja? Aber er beschreibt es anders. Er sagt, ein Wandel im Licht, ein Wandel nicht in der Finsternis. Und was ist der Unterschied? Ein Wandel im Licht, heißt das ein sündenloser Wandel? Jetzt frage ich dich, Michi.
Ja, man sieht alles.
Ja, es ist alles offenbar. Und du versuchst nichts zu verstecken. Ja. Der Mensch, nochmal komme ich zurück zum ganz am Anfang im Garten Eden, er hatte gesündigt und er hat sich versteckt vor Gott. Er hat dieses Licht, Gott ist Licht, ja. Dieses Licht hat er sofort versucht zu vermeiden. Das ist eine spontane Reaktion, ja. Wenn Sünde geschieht, haben wir eigentlich immer die Tendenz, ich will es bedecken, ja. Wenn ich irgendeinen Fehler mache, steht kaum jemand hin, ich war's, ja. Also als Kind, ich weiß noch, haben wir bei uns in der Wohnung Fußball gespielt und ich habe den Ball gekickt und voll gegen das Bild da an der Wand und klirr, dann kommt mein Papa hoch. Was habe ich gemacht? Ich wusste, jetzt kann es böse enden für mich. Und ich habe mich versteckt. Ja. Dummerweise stand mein Bruder gerade da und mein Papa dachte, das war mein Bruder. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich so. Das hat mir sehr, sehr übel genommen. Er hat es dann abgekriegt. Ja. Ich weiß, das war nicht in mich. Ja, wenn wir sündigen, dann versuchen wir irgendwie jetzt auszuweichen, weil wir die Strafe fürchten. Wir wissen, die Sünde hat eigentlich eine Strafe zur Folge. Ja. Oh Herr, aber erstens können wir vor Gott eh nichts verstecken. Ja. Da lohnt sich das gar nicht. Und zweitens ist so wunderbar, dass wir auch gar keine Strafe fürchten müssen, denn der Herr hat die Strafe genommen. Seitdem Jesus Christus die Strafe für uns bezahlt hat, gibt es für uns sogar keinen Grund, durch die Sünde vor Gott uns zu verstecken. Sondern wir müssen viel mehr lernen, diese Vergebung, die wir in Jesus haben, auch anzuwenden. Lob den Herrn, die Strafe ist bezahlt. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Lob den Herrn. Deshalb ist dieser Vorhang auch gleich zerrissen, weil Gott wusste, egal welcher Zustand der Mensch hat, es gibt jetzt trotzdem, es gibt für dich einen Weg, du kannst vorwärts kommen. Nur musst du ins Licht kommen. Und das ist eigentlich eine List des Teufels, muss man sagen. Er ist dabei, er versucht uns immer in die Sünde zu locken, uns zu verführen. Er hat ja den Menschen auch verführt. Komm, jetzt mach doch mal was, wo Gott sagt, tu es nicht. Es macht sicher Spaß. Du verpasst sonst was, wenn du es nicht machst. Ja, er lockt dich in die Sünde. Und was ist der nächste Punkt? Er verklagt dich. Dann verdammt, gibt er dir das Gefühl der Verdammnis und sagt, hey, was bist du für einer? Also so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu Gott kommen. Ne? Er verklagt dich. Ich möchte dazu kurz eine Stelle nochmal erwähnen. Ich denke, sie ist gut bekannt, aber aus Offenbarung 12. Vers 9 bis 11. Da wird eigentlich sehr klar gezeigt, was der Teufel ist und was er so vorhat. Da heißt es, der große Drache, die alte Schlange, ja, so wie sie schon immer war, die Teufel heißt, Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde hinausgeworfen, er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm hinausgeworfen. Hier wird er beschrieben als der, der alle Menschen verführt. Und dann aber in Vers 10 heißt es, Und ich hörte eine große Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Vollmacht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinausgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Hoppla, hier ist er nicht mehr der Verführer, sondern er ist jetzt der Verkläger. Und zwar der Brüder. Und nicht nur ab und zu, sondern Tag und Nacht verklagt er uns vor Gott. Nonstop ist er dabei, anzuklagen, zu verklagen, zu sagen, du taugst nicht. Der ist daneben. Da, nee, vergiss es. Der braucht nicht mehr zu Gott kommen. Timo nicht. Daniel nicht. Wie oft verklagt er uns? Oh Herr, aber Vers 11 ist wunderbar. Da sagt er, und sie haben ihn überwunden. Wie? Durch das Blut des Lammes. Wir überwinden nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit. Wenn wir darauf setzen und denken, ich streng mich so an, ich bin so gut, wie Paulus dachte, ja, ich halte alle Gebote ein, ich werde es schaffen, ich werde mich nicht verführen lassen. Oh Herr, ja, das ist schwierig. aber unser Sieg ist nicht darin. Unser Sieg ist das Blut des Lammes. Unser Sieg ist, dass wir darauf stehen, der Herr hat für mich gesühnt. Selbst wenn es mir passiert, ich habe einen Weg vorwärts zu kommen. Selbst wenn ich sagen kann, ich werde heute vielleicht nicht fehlerfrei sein, ja, sehr wahrscheinlich, aber es verklagt mich nicht, ich kann immer noch vorwärts kommen. Ich habe den Freimut in die Gemeinschaft mit Gott. Und ich werde auch nicht, es tut sich nicht zu verstecken vor Gott, sondern im Licht zu bleiben. Lob den Herrn, so können wir ihn überwinden. Ja, und da möchte ich auf den Punkt kommen. Ich denke, das ist auch, was viele Menschen dann so schlussfolgern sogar. Ein starkes Argument immer der Moslems, ja, die sagen, wie könnt ihr so eine Vergebung haben? Das bedeutet ja, dann sündige ich immer, dann wunderbar. Egal, was ich tue, Vergebung ist da. Dann los geht's. Ja? Dann können wir machen, was wir wollen. Und dann komme ich und sage, alles ist gut. Aber das zeigt, dass sie Gott überhaupt nicht kennen. Dass sie auch die Gemeinschaft mit Gott nicht kennen. Wer so denkt, kennt Gott nicht. Und das ist, was Johannes weiter sagt in Kapitel 2. Wir haben es nicht gelesen, aber wir können ja reinschauen. Vers 3 sagt er, und an dem erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wenn ich so denke, ja, weil ich ja Vergebung habe, sind mir Gottes Gebote egal, was immer er sagt, ich übertrete das munter, ich habe ja Vergebung. Das heißt, du kennst Gott überhaupt nicht. Du hast gar nicht die Gemeinschaft mit ihm. Ein Mensch, der wirklich in der Gemeinschaft mit Gott lebt, der wird auch Ekel empfinden vor der Sünde. Der wird erkennen, wie schrecklich sie ist. Der wird nicht sagen, ja wunderbar, ist ja nicht schlimm, ich habe ja gesündigt, aber Schwamm drüber. Oder, ja, das Blut reinigt ja schon, mach mal weiter. Nein. Es freut mich, ehrlich gesagt, mir ist noch nie aufgefallen, dass Johannes diesen Punkt gleich bloßstellt und so klar zeigt. Er zeigt, die Vergebung ist wunderbar, wir haben sie. Lass sie dir nicht nehmen. Es ist eine Waffe, eine wichtige Waffe gegen den Feind, gegen den Verkläger. Wir müssen diese Waffe kennen, ja. Ich bin gerecht durch das Blut meines Herrn. Ich lasse mich nicht hindern, in diese Gemeinschaft zu kommen. Ich lebe, ich bleibe darin, ja. Der Herr sagt, bleibt in mir. Aber dieser Gedanke, ja gut, dann ist mir egal, was Gott dann für Gebote hat, das ist Unwissenheit. Das ist nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und ich muss auch sagen, dass selbst auch wenn es Johannes nicht geschrieben hätte, ich hätte diese Erfahrung, habe ich auch. Also immer wenn ich ins Licht des Herrn komme, dann wird auch Sünde bloßgestellt. Dann siehst du, es ist schrecklich. Ja? Wenn du wirklich in Gottes Licht kommst, du kannst es nicht mehr sagen, das ist ja nicht schlimm. Du wirst auch sagen, Herr, reinige mich wirklich, das beschmutzt mich. Du empfindest auch die Abneigung, die Gott dagegen empfindet. Ja, Gott sagt, Sünde, es ist ekelhaft. Er sagt, das ist wie Igitt. Ja? Wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott leben, wir werden das so empfinden. Er sagt, ihr werdet vor euren eigenen Sünden Ekel empfinden. Ich habe jetzt nicht genau die Versstelle, aber ich weiß, es wird sogar, glaube ich, sogar mehrmals im Alten Testament erwähnt. Ihr werdet selber schmecken, das will ich frei sein davon. Ja, dass dieses Kleid, diesen alten Wandel, das ist dann wie so ein Hemd, was ja, total verspreckt ist und so, jetzt ziehe ich das jetzt wieder an, ich bin gewaschen, sauber gemacht und jetzt ziehe ich, also ich rieche immer an meine Klamotten erstmal, also ein Hemd, kann ich das noch anziehen, ich bin frisch gewaschen, dann ziehe ich kein altes, stinkiges Hemd mehr an. Ich muss ein frisches Kleid haben, das willst du gar nicht. Ja? Herr Jesus, lob den Herrn. Ich glaube, da höre ich schon auf. Amen. Lasst euch noch Gelegenheit.